Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde München-Perlach, Sie hören die Predigt vom 27. Februar von Pastor Axel Schlüter.
Auch von mir noch einmal einen guten Morgen an euch alle hier vor Ort und allen, die ja die Predigt im Moment oder später auch per Video mitverfolgen. Ich wünsche uns offene Herzen für das, was Jesus uns ganz persönlich sagen möchte, durch seinen Heiligen Geist mitten hinein in unser Leben. Wir haben es am Anfang schon gehört und wollen auch nachher darum beten und dafür beten. Die Situation in der Ukraine beschäftigt uns alle. Und ich hatte natürlich überlegt heute Morgen, ob ich an dieser Stelle was dazu sagen müsste. Ließe sich viel zu sagen zum Frieden, zu Lüge und allem Möglichen. Wir haben mal mit dem Ältestenkreis darüber gesprochen und ich will dann doch die Predigt halten, die ich so vorbereitet hatte. Also das Thema kommt nachher nochmal und es liegt uns auch auf dem Herzen, dafür zu beten. Aber ich will das jetzt doch nicht weiter in der Predigt bewegen, sondern es soll um unser Jahresthema weitergehen. Es geht darum, dass wir im Vertrauen zu Jesus voller Hoffnung uns zu den Menschen hin bewegen wollen. Und deswegen die Frage, wie können wir einen Schlüssel zum Herzen finden? Schlüssel zum Herzen, das könnte auch der Titel von der Soap sein, im Vorabendprogramm oder so, aber so ist es dann doch wahrscheinlich nicht gemeint. Schlüssel brauchen wir alle. Das kommt in unserem Leben ununterbrochen vor. Denk mal drüber nach, wie viel Schlüssel hast du heute Morgen schon benutzt? Man denkt meistens nicht drüber nach, dass man sie benutzt, außer man hat sie vergessen. Man steht vor der Autotür und will sie aufschließen, denkt, oh, jetzt nochmal schnell nach oben gelaufen. Also vielleicht Badezimmerschlüssel, je nachdem, Haustür, Wohnungstürschlüssel, Autoschlüssel, vielleicht den Schlüssel zum Fahrrad, Schloss, wenn du mit dem Rad gekommen bist. Und wir benutzen ganz viele Schlüssel, über die wir uns gar nicht bewusst sind, dass wir sie benutzen. Nämlich immer, wenn wir irgendwo ein Passwort eingeben müssen oder einen PIN, ne, wenn wir irgendwo Geld abheben wollen, müssen wir einen PIN eingeben oder unser Handy entschlüsseln mit einem Muster oder wie auch immer. Also andauernd brauchen wir Schlüssel, digitale Schlüssel und richtige, die man irgendwo in ein Schloss stecken lassen kann. Schlüssel sind allgegenwärtig. Wir schließen damit auf, wir schließen damit zu und sie bringen damit einen gewissen Schutz und eine gewisse Sicherheit. Also ich schließe etwas auf, damit ich da reinkomme oder dass ich andere hindere daran, unbeaufsichtigt etwas zu nutzen. Jede Menge Schlüssel, auch in unserem Gemeindehaus gibt es ganz viele Türen und jede Menge Schlüssel. Ich habe Walter und Uta mal gebeten, ein Foto zu machen von der Schlüsselsammlung, die wir in unserem für unser Gemeindehaus haben. Walter ist der oberste Schlüsselverwalter unseres Gemeindehauses. Walter, der Schlüsselverwalter, da dachte ich, das ist schon der Anfang von einer spannenden Geschichte. Es war ein Haus mit 1000 Schlüsseln. Und dort lebte Walter, der Schlüsselverwalter. Und der hatte einen großen Schlüsselbund an seinem Gürtel mit 1000 Schlüsseln. Und nur Walter wusste, welcher Schlüssel wozu passt. Jemand kann ja mal diese Geschichte weiterschreiben. Ich würde sie gerne lesen. Also Schlüssel gibt es jede Menge. Und weil es so viele Schlüssel gibt, unser Leben ausmachen, gibt es auch im übertragenen Sinn ganz oft. Also den Schlüssel zum Erfolg gibt es oder den Schlüssel zur Erkenntnis. Den Schlüssel zum Frieden haben leider jetzt viele weggeworfen, müssen ihn vielleicht erst wiederfinden, zum Geheimnis oder zu einer Lösung, zum Verständnis. Also immer, wenn es darum geht, dass man sich etwas erschließt. Und es gibt auch viele Begriffe, die sich mit Schlüssel verbunden haben. Der Schlüsselbegriff schon mal oder Schlüsselerlebnis, Frage, Funktion. Ich habe da einige aufgeschrieben. Die Schlüsseltechnologie, ne, also die richtigen Batterien für die Zukunft zu entwickeln, sowas ist eine Schlüsseltechnologie, die unsere Zukunft prägen wird. Schlüsselproblem und so weiter. Also Schlüssel kommen überall vor, auch im sprichwörtlichen Sinne und sie kommen sogar in der Bibel vor. Schlüssel als Substantiv, also als Wort, das damit ein Schlüssel gemeint ist, kommt aber gar nicht so oft vor in der Bibel. Und wir wollen uns tatsächlich heute Morgen alle diese Stellen mal ganz kurz anschauen. Nicht alle wörtlich anschauen, aber sie zumindest nennen. Es sind also nicht so viele, ist etwas der Überblick. Es kommt oft vor, dass man etwas öffnet und schließt, aber damit ist nicht immer ein Schlüssel oder ein Schloss gemeint, sondern dass der Schlüssel selber gemeint ist. Im Alten Testament gibt es insgesamt drei Stellen, wo das vorkommt. Richter 3, Vers 5, 1. Chronik 9, Vers 27. Und das lese ich uns mal vor. denn ständig im Dienst waren nur die vier obersten Torwächter. Sie waren Leviten. Sie hatten die Aufsicht über die Kammern und die Schätze des Hauses oder im Hause Gottes. Sie blieben auch während der Nacht in der Nähe des Hauses Gottes, denn ihnen war die Wache übertragen und sie hatten den Schlüssel, um jeden Morgen zu öffnen. Also offensichtlich gab es am Tempel, im zweiten Tempel ist hier gemeint, eine Tür, die verschlossen werden musste, damit nicht jeder nachts da rein kann. Und dann gab es Torwächter, die dann dafür gesorgt haben. Also hier im eigentlichen Sinn, ein Schlüssel angesprochen. Und dann gibt es eine nächste Stelle, Jesaja 22, Vers 22, wo das schon so eigentlich gemeint ist, aber auf dem Weg zum übertragenen Sinn ist. Dort spricht der Herr, der Gott der Herrscharen: Ich werde meinen Knecht Eljakim, den Schlüssel des Hauses David, auf die Schulter legen. Er wird öffnen und niemand ist da, der schließt, und er wird schließen und niemand ist da, der öffnet. Also hier wieder, hier wird ein spezieller Torwächter berufen, ein Eljakim, der also das, die Tür zum Hause Davids, und damit ist der Tempel gemeint, öffnet und schließen soll. Niemand ist da, der öffnet oder sonst schließt. Ich habe mich gefragt, was für Schlüssel hatten die eigentlich damals? Also so kleine Zylinderschlösser wie wir heute werden es nicht gewesen sein. Ich habe da mal geforscht, wie man das heutzutage kann. So sahen die Schlüssel aus, die da wohl gemeint sind. Sowas hat man gefunden. Nennt man Ellenbogenschlüssel oder Knieschlüssel. Und ich habe auch irgendwie eine Beschreibung gefunden, wie das funktioniert. Das habe ich aber nicht verstanden. Also irgendwie kann man damit den Riegel entriegeln, so von außen wohl. Aber es ist also nicht mit unserem Schloss zu vergleichen. Sowas gab es damals. Und hier lesen wir, dass diese doch recht großen Schlüssel, ich weiß nicht, wie groß die jetzt hier tatsächlich sind, aber ein paar Zentimeter sind es schon, dass die auf die Schulter gelegt wurden. Dass also dieser Eljakim diesen Schlüssel auf die Schulter gelegt bekommen. Und man weiß auch von anderen, von griechischen Tempeln, dass das wohl so eine Art Amtszeichen ist. Also die haben diesen Schlüssel nicht deswegen getragen, weil er so schwer war, dass man ihn sonst nicht hätte schleppen können, sondern wer diesen Schlüssel auf der Schulter hat, der ist befugt, diesen Schlüssel zu tragen und auf und zu schließen. Das ist also, dieser Schlüssel über die Schulter ist also ein Zeichen für das Amt. Das ist so ein bisschen wie eben der Kellermeister aus der Kerkermeister aus irgendwelchen mittelalterlichen Gefängnissen, der also auch so ein fettes Schlüsselbund am Gürtel hat und jeder weiß, der hat hier die Vollmacht, auf und zuzuschließen. So ist das also damals gemeint. Wer also diesen Schlüssel über der Schulter hat, der ist befugt. Denn er wird öffnen und niemand ist da, der schließt, und er wird schließen und niemand ist da, der öffnet. Also der hat eine Vollmacht bekommen mit diesem Schlüssel. Und hier in diesem Zusammenhang ist es die von Gott gegebene Vollmacht, um die es hier geht. Also dieser Eljakim hat von Gott die Vollmacht bekommen, aufzuschließen. Und wenn dieser Eljakim aufschließt, dann ist aufgeschlossen. Dann kann niemand anders zuschließen. Und wenn der zuschließt, ist Ende, dann kommt da keiner mehr rein. Also in diesem Zusammenhang. Das sind die drei Bibelstellen im Alten Testament, wo also tatsächlich ein Schlüssel als Gegenstand vorkommt. Also nicht aufzuschließen, das kommt noch öfter vor überall, aber da muss nicht immer ein Schlüssel im Hintergrund stehen. Auch im Neuen Testament kommen Schlüssel vor, aber nur im übertragenen Sinn. Also Schlüssel als Gegenstand wird da nie genannt, sondern das ist immer nur im sprichwörtlichen Sinn. Einmal in Lukas 11, 52, da wettert Jesus gegen die Schriftgelehrten. Und er sagt ihnen: Weh euch, Gesetzeslehrern, ihr habt den Schlüssel zur Erkenntnis weggenommen, ihr selbst seid nicht hineingegangen und die, die hineingehen wollten, habt ihr daran gehindert. Also auch hier, die Schriftgelehrten haben die Vollmacht, die haben den Schlüssel, die haben den Auftrag, für Erkenntnis Gottes zu sorgen, zur Erkenntnis. Aber sie selber nutzen den nicht und nicht nur das, sondern sie sorgen auch dafür, dass andere, die den nutzen wollen, das nicht können. Also hier Schlüssel als Vollmacht zu einer Lehre, die Gotteserkenntnis vermittelt. So meint Jesus jetzt hier dieses Bild. Ihr habt die Vollmacht von Gott bekommen, dass andere Erkenntnis bekommen, aber ihr nutzt sie nicht. Im Gegenteil, ihr hindert noch andere daran. Ich habe mich gefragt, welchen Schlüssel hatte Jesus vor so seinem inneren Auge? Welches Bild hat er? Wenn wir Schlüssel sagen, hat jeder irgendeinen Schlüssel vor dem Auge, weil es reichlich Schlüssel gibt. Nur damals, zur Zeit Jesu, gab es eigentlich gar keine Schlüssel. Da gab es vielleicht beim Tempel ein Schloss, dann bei den ganz Reichen. in ihren Palästen oder ihren Häusern, da gab es wohl schon sowas wie Schlüssel. Die Römer hatten da einiges erfunden, sogar relativ klein mittlerweile. Vielleicht hatte man das so im Blick. Aber so der normale Galiläer hat keinen Schlüssel für nichts. Da gibt es Holztüren, die man von innen mit einem Riegel verschließen kann und das war's dann. Also würde ich gerne mal erfahren, welchen Schlüssel man damals so im Blick hatte, weil es die eigentlich im Alltag noch nicht gegeben hat. Aber Jesus nutzt dieses Bild und dann kommt eine Bibelstelle, die eine enorme Wirkung gehabt hat, nämlich Matthäus 16, Vers 19. Da sagt Jesus zu Petrus: Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Diese Bibelstelle hat eine enorme Wirkung gehabt, weil damit das Papstamt begründet ist. Also Petrus ist ja der Vorläufer aller Päpste, zumindest geht so die Rede. Und hier hat er die Autorität bekommen, von Jesus selber, diese Schlüsselgewalt bekommen vom Himmelreich, zum Himmelreich, rein und raus. Jeder Papst hat sein eigenes Wappen. Ich habe mal das vom aktuellen Papst Franziskus rausgesucht. Und in den aktuellen, zumindest so in diesem letzten Jahrhundert, haben die immer diesen Schlüssel im Hintergrund. Also das ist immer im Papstwappen da hinten drin, diese Schlüsselgewalt, die von Jesus jeder Papst bekommen hat. Und der aktuelle, der Franziskus, hat also zwei Hinweise gewählt in seinem Papstwappen. Einmal dieser Banner, der da ganz unten steht, auf Lateinisch soll das heißen, aus Barmherzigkeit erwählt. Also er selber sieht sich als einer, den Gott aus Barmherzigkeit erwählt hat und mit dieser Haltung will er anderen begegnen. Und so kommt er ja auch rüber. Das ist ja etwas, was ihn ganz stark ausmacht. Und dieses IHS in der Mitte heißt, wir haben Jesus als Gefährten übersetzt. Also damit macht er nochmal deutlich, ich bin nicht allein unterwegs, sondern Jesus ist mit mir unterwegs. Eigentlich ein schöner Wahlspruch und auch ein schönes Wappen, was er sich ausgewählt hat. Also von diesem Vers Matthäus 16, Vers 19 geht eine große Wirkung aus. Bis heute, wo also diese Schlüssel zum Himmelreich auch in dem Papstwappen zu sehen sind. Schauen wir uns gleich nochmal an. Dann gibt es noch ein paar Nennungen in der Offenbarung. Offenbarung 1,18, 9,1 und 20,1 geht es immer um das Gleiche. Da geht es immer darum, dass es um die Schlüssel zum Totenreich geht. Also Jesus sagt hier in 1,18, in dieser Vision, wo der Johannes also Jesus sieht, wie er zu ihm spricht: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, doch schau her, ich lebe für immer und ewig und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Später in den anderen beiden Stellen sind es dann Engel, die diesen Schlüssel haben, diesen Eingang zum Hades steht da eigentlich, zur Unterwelt, vielleicht auch zur Hölle, je nachdem, wie man das übersetzen will. Also da kommt wieder ein Schlüssel vor, könnte man sicherlich auch noch drüber nachdenken, was das zu bedeuten hat. Aber es gibt noch eine Stelle in der Offenbarung und die wollen wir uns jetzt noch genauer anschauen, das ist die entscheidende Stelle. Jesus sagt dort in Offenbarung 3, Vers 7, da gibt es ja am Anfang der Offenbarung die sogenannten Sendschreiben, wo also Jesus an sieben Gemeinden etwas schreibt, was er über sie denkt, was er für sie wichtig hält. Und hier geht es also um die Gemeinde in Philadelphia. Schreib an den Engel der Gemeinde in Philadelphia. So spricht der Heilige, der Wahrhaftige, damit ist Jesus gemeint, der den Schlüssel Davids hat. Was er öffnet, kann niemand wieder schließen. Und wer es erschließt, kann niemand wieder öffnen. Er lässt euch sagen. Und dann kommt das, was Jesus dieser Gemeinde sagen will. Er kommt euch schon ein bisschen bekannt vor. Hier wird diese Bibelstelle, die wir vorhin schon hatten, Jesaja 22, Vers 22, aufgegriffen. Damals ging es um diesen Eliakim, der da die Schlüssel zum Tempel hatte. Hier wird das im Bild aufgegriffen. Jesus ist der diesen Schlüssel Davids hat. Was ist damit gemeint? Der Schlüssel Davids, das ist ein Bild, geht jetzt hier nicht mehr um den Tempel. Eigentlich war es der Zugang zum Tempel, aber jetzt ist es ein Bild geworden, ein Bild für den Zugang zu Gottes Gegenwart. Jesus ist der ein Weg zu Gottes Gegenwart möglich macht, der also den Schlüssel dazu hat, ob jemand zu Gott kommen kann oder nicht. Und dann wird fast wörtlich das wiederholt oder wieder gesagt, was wir gerade schon gelesen hatten in Jesaja 22. Was er öffnet, kann niemand wieder schließen, und was er schließt, kann niemand wieder öffnen. Jesus hat den Schlüssel zum Zugang zur Gegenwart Gottes, und er allein hat die Vollmacht, diesen Zugang auch zu gewähren. Oder mit Johannes gesagt, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Also Jesus ist der, der den Zugang zu Gottes Gegenwart gewährt. Hier wird diese Bibelstelle aufgegriffen aus dem Alten Testament und nochmal auf Jesus unmittelbar bezogen. Er ist der, der diese Vollmacht alleine hat. Also, das war so unser kleiner Ausflug zu den Schlüsseln in der Bibel. Was können wir zusammenfassend sagen? Schlüssel stehen für die von Gott gegebene Vollmacht, Zugang zu Gottes Gegenwart zu gewähren oder zu verweigern. Darum geht es irgendwie immer im Bild, wenn es um den Tempel geht oder in anderen Zusammenhängen. Es geht darum, wer darf jemanden zu Gott lassen? Und es ist deutlich von dieser Offenbarungsstelle her, Jesus allein hat diese Vollmacht. Er hat diese Vollmacht bekommen, Zugang zu Gott zu gewähren. Oder durch ihn, dass man zu Gott kommen kann. Und dann, jetzt sind wir so frei, dass wir uns alle mal, wir wissen ja, es gab ja mal diesen Bildsatz, wir sind Papst. Also wir dürfen uns jetzt alle mal als Papst fühlen. Wir haben die Freiheit, diese Stelle in Matthäus 16 nicht nur für Petrus zu hören, sondern zu sagen, Petrus steht für die Jünger, und die Jünger, da dürfen wir uns drin wiederfinden. Also diese Vollmacht, die Jesus dem Petrus da gegeben hat, die gilt auch uns. Also das, was Jesus anvertraut bekommen hat, das gibt er an uns weiter. Wir bekommen diese Vollmacht, jemanden zu Gott zu führen und einzuladen. Also das wollen wir uns noch mal etwas genauer ansehen. Und das wollen wir nämlich auch verbinden mit unserem Jahresthema. Wir wollen Menschen begegnen. Wir möchten Menschen einladen in die Gegenwart Gottes. Wir möchten, dass Menschen Jesus finden. Und wir haben diese Vollmacht bekommen, das auch zu tun. Also auf dem Weg zu sein. Es geht also um den Schlüssel zum Herzen von Menschen. Deswegen die Frage, wir wollen das gerne, aber mit welcher inneren Haltung begegnen wir Menschen, die Jesus noch nicht persönlich kennengelernt haben, zumindest wir den Eindruck davon haben, oder die auf dem Weg sind, wo wir merken, da sind Menschen fragend, machen Erfahrungen und wir sind mit ihnen im Gespräch oder begleiten sie und begegnen ihnen. In welcher inneren Haltung begegnen wir diesen Menschen? Was sind das für uns, für Leute? Gibt es so ein paar Anregungen, die man in der Bibel auch finden kann? Sind sie für uns Heiden oder Gottlose, Ungläubige? Sind sie Sünder oder Verlorene, die gerettet werden müssen? Also sind alles biblische Begriffe. Die kann man durchaus in dem Zusammenhang nennen. Ich habe mal drüber nachgedacht. Wenn ich so über meine Mitmenschen denke, denen ich begegne, für die ich wünsche, dass sie Jesus finden, ich sie aber irgendwie als Gottlose sehe oder als Ungläubige, als Sünder, als Verlorene, dann ist da so ein gewisses Gefälle. Das heißt nämlich, ich bin hier, wo es die richtige Erkenntnis ist, wo ich im Vollbesitz von dem bin, was man wissen und kennen und glauben muss. Und da ist der andere und der muss erst oder die muss erst nochmal dahin kommen. Ne, da weiß ich, wo es lang geht. Das ist also ein Gefälle. Ich weiß nicht, wie es dir selber so geht, wenn du von irgendwem auf der Straße meinetwegen oder von irgendjemand anders angesprochen wirst, der dich zu irgendwas bekehren will. Muss ja jetzt nichts Religiöses sein, das kommt auch manchmal vor, aber ich sag manchmal, heutzutage wird ja fast alles zur Religion. Also ob man nun vegan oder vegetarisch oder fleischlich ist, da kann man ja fast eine Religion draus machen. Oder wie ich mit meinem Kätzchen umgehe oder dem Hund und was weiß ich, also aus fast allem wird heutzutage eine Religion. Und wie geht es einem, wenn jemand einen davon überzeugen will? Ich würde es mal so sagen, niemand von uns will bekehrt werden. Jeder und Heilsangebote gibt es ja nun mehr als genug in dieser Welt. Wenn ich das Gefühl habe, der andere meint mich nur als Objekt seiner Bekehrungsversuche, dann bin ich ganz dagegen. Wenn mir einer auf der Straße ein Traktat in die Hand drückt und da ja noch so sehr davon überzeugt, dann habe ich nicht den Eindruck, der meint mich persönlich, sondern der meint nur, will jetzt hier nur seinen Zettel loswerden und vielleicht ein Häkchen machen in seinem weiß ich nicht, seiner Liste, wen er heute alles bekehrt hat oder bekehren wollte. Also niemand von uns will bekehrt werden und so wollen wir auch nicht mit anderen umgehen. In welcher inneren Haltung begegnen wir Menschen? Wie sind wir mit ihnen unterwegs, sodass sie merken können, sie sind für uns nicht nur Objekte, sie sind für uns nicht nur Leute, die wir bekehren wollen, aus bestem Wissen und Gewissen meinetwegen, aber wir meinen sie persönlich. Es gibt so ein Themasatz, den ich hier und da auch schon mal gesagt hatte, von dem GJW, also unserem Gemeindejugendwerk, also unserer Jugendgemeinde, der Jugendorganisation unseres Bundes, die nennen ihr Kindergottesdienstprogramm Miteinander Gott entdecken. Gibt auch mittlerweile eine schöne App dazu, also vielleicht werden wir die auch irgendwann nochmal entdecken. Aber dieses Thema, Miteinander Gott entdecken. Ich habe keine Ahnung von Kindergottesdienst, das muss ich gleich dazu sagen. Die paar Versuche, die ich da mal gestartet habe in meinem Leben, die waren nicht sehr erfolgreich. Also das inhaltlich kann ich nichts dazu sagen. Aber dieses Thema finde ich gut. Also wenn ich versetze mich jetzt mal hinein in Geschwister, die Kindergottesdienst machen. Also ich meine das jetzt niemand persönlich, ist jetzt rein theoretisch. Jetzt kann ich da so hingehen und sagen mit der Haltung, hey Kinders, ich weiß, wo es lang geht. Ich habe das verstanden, wie man glaubt und das bringe ich euch jetzt mal bei. Ich erzähle euch die Geschichten und ihr wisst immer, irgendwann werden wir vielleicht in diesen erhöhten Kenntnisstand kommen, wie jetzt derjenige oder diejenige jetzt Kindergottesdienst macht. Also dann ist so ein Gefälle da. Ich bringe euch bei, wo ihr hinkommen müsst. Ich weiß, was für euch gut ist. Miteinander Gott entdecken hat eine andere Haltung. Da heißt das, wir sind zusammen unterwegs. Ihr macht Erfahrungen mit Jesus und könnt davon erzählen. Ich mache Erfahrungen mit Jesus. Natürlich habe ich schon ein paar Jährchen euch voraus und ich habe manches kennengelernt. Davon will ich euch auch gerne erzählen. Aber wir sind miteinander immer gemeinsam unterwegs. Ich mache meine Erfahrungen, nämlich mit Jesus, und davon kann ich euch erzählen und ihr erzählt von den Erfahrungen, die ihr gemacht habt, und dann tragen wir zusammen. Und dann können wir auch überlegen, was gut war, was vielleicht nicht so gut ist, wie wir leben wollen. Aber es ist eine andere Haltung. Ich weiß nicht, ob das deutlich wird. Es ist nicht so ein, ich bringe euch bei, wo es lang geht, und dann irgendwann mal seid ihr da, wo ich auch bin, sondern ich nehme das ernst, was Gott heute schon in eurem Leben tut. Und das kann ich verallgemeinern, wenn ich mit Menschen im Gespräch bin. Wir sind miteinander dabei, Gott zu entdecken. Jeder Mensch hat Gotteserfahrung gemacht. Ob er das immer so nennt oder wie er das einsortiert, das ist noch was anderes. Aber ich bin überzeugt davon, dass Gott mit jedem Menschen schon unterwegs ist, wenn ich dem begegne. Und ich kann das miteinander herausfinden. Wir können darüber miteinander ins Gespräch kommen. Und dann kann ich von dem erzählen, was ich glaube und erfahren habe. Und vielleicht ergeben sich daraus gemeinsame Wege. Aber es ist nicht dieses Gefälle, es ist nicht dieses, ich bin richtig, du bist falsch und jetzt zeige ich dir mal, wo es lang geht. Sondern wir sind miteinander unterwegs. Und das gilt eben nicht nur im Gespräch mit Menschen, die Gott noch nicht persönlich kennengelernt haben, beziehungsweise die auf dem Weg dazu sind, sondern das gilt auch für unser Miteinander, die wir miteinander im Glauben unterwegs sind. Wir sind miteinander dabei, Gott zu entdecken. Und jetzt mal unter uns gesagt, auch wenn ich jetzt schon seit vielen Jahrzehnten mit Gott unterwegs bin, aber an manchen Punkten bin ich doch immer noch ganz am Anfang. Also es gibt immer wieder neue Herausforderungen, wo ich neu lernen muss, Gott zu vertrauen. Und darum geht's im Glauben, dass ich mein Leben Gott anvertraue. Da gibt's nicht eins, ich habe das verstanden, ich weiß, wie es geht und jetzt könnt ihr mal alle auch so, sondern wir sind gemeinsam dabei, dieses Vertrauen immer wieder neu zu entdecken und zu erarbeiten. Aber vielleicht fragt sich jetzt der ein oder andere, ja, was ist denn da? Gibt es doch so Worte wie Heiligung in der Bibel, kommt zwar nicht so oft vor, ein oder zweimal, aber oder geistlichem Wachstum, kann man das denn ganz unter den Tisch fallen lassen? Wir sind doch nicht alle beim Punkt Null sozusagen. Da gibt es doch Sachen, wo man auch was dazulernt. Ja, natürlich. Und wir werden auch ermahnt dazu. Also wir werden ermahnt, unser Leben so zu gestalten, dass es Jesus immer mehr entspricht. Aber uns wird das nicht gesagt, dass wir das übereinander sagen sollen und können und bewerten sollen, wo der eine oder der andere steht. Schwierig wird es also, wenn wir übereinander urteilen, wie geistlich wir sind. Wenn ich meine, ich kann bei einem anderen bestimmen, ob der denn nun schon so fromm ist oder nicht, ob er das denn schon kann oder nicht. Sondern wir sind herausgefordert, einander den Glauben an Jesus zu bekennen. Also von dem zu erzählen, was Glaube für mich bedeutet, wie ich mit Jesus unterwegs bin. Davon kann ich erzählen. Das muss jedem dann nicht immer gefallen und das muss nicht auch jeder unbedingt verstehen, aber das ist meine Aufgabe. Und dieses Bekenntnis des Glaubens, das können wir auch erfragen. Also durchaus, wenn jemand sich taufen lassen möchte zum Beispiel, dann erfragen wir dieses Bekenntnis. Nicht um darüber zu urteilen, ob das denn nun richtig ist oder falsch, aber um zu hören, was hast du mit Jesus erlebt? Warum gehst du diesen Schritt? Oder jemand Mitglied werden will, bei uns zumindest ist das so, oder jemand in einen bestimmten Dienst berufen werden soll, dann können wir das erfragen. Nicht zum Urteilen, nicht zum Bewerten, aber weil dieses Bekenntnis erfragt werden kann. Wie lebst du deinen Glauben an Jesus Christus? Wie erlebst du das? Wie erfährst du das? Lass uns das zusammentragen. Wir sind miteinander unterwegs, Gott zu entdecken. Und jeder ist immer auf dem Weg. Es ist nicht so, dass irgendeiner das komplett und 100% irgendwann mal verstanden hätte und dann sagen kann, so geht's und jetzt alle so wie ich. Wir sind immer miteinander unterwegs. Aber was hat das jetzt mit dem Schlüssel zu tun? Mit dem Schlüssel zum Herzen zu tun? Ich will uns das noch abschließend mit einem Gleichnis verdeutlichen. Ihr seht da meinen Führerschein. Das ist mein Originalführerschein, mit dem ich seit über 40 Jahren unterwegs bin. Annähernd unfallfrei Auto fahre. Diesen Führerschein musste ich, glaube ich, in meinem Leben also keine 10-mal irgendeinem Polizisten zeigen. Aber trotzdem ist das... Soll ich mal aufschlagen? Ich dachte, ihr wollt mal sehen, wie der von innen aussieht. So sieht er von innen aus. Also, ich habe an einem Sonntag Geburtstag gehabt, bin ich 18 geworden. Es fehlt mir also ein wertvoller Tag, an dem ich Auto fahren konnte. Ich war da 18. Ich mache das mal weg, sonst könnt ihr euch nicht weiter konzentrieren. Also mir fehlt ein wertvoller Tag, an dem ich Auto fahren konnte. Es war natürlich damals, heute ist das ein bisschen anders, habe ich gehört. Also Führerschein spielt nicht mehr ganz so die Rolle bei Jugendlichen, wie das zumindest zu meiner Zeit war. Da war das Allerwichtigste, was überhaupt gehen konnte. Leider muss ich diesen schönen Schein ja demnächst gegen so eine Plastikkarte eintauschen, aber ein bisschen Zeit gibt's noch. Was hat das nun mit dem Schlüssel zu tun? Vielleicht erinnert sich der eine oder andere auch an so eine Szene, wo der Vater, zu meiner Zeit war es mein Vater, heute kann es auch die Mutter oder so sein, oder vielleicht Oma oder Opa, einem den Schlüssel geben von dem Auto. Und nicht sich daneben setzen und sagen, oh, jetzt fahr mal und ich guck mal, wie es geht, sondern hier hast du den Schlüssel. Ich weiß, du willst heute Abend mit deinen Freunden losfahren. Hier hast du den Schlüssel. Ich vertraue dir den an. Also meine Vollmacht, die ich habe über mein Auto mit diesem Schlüssel, die gebe ich dir. Und jetzt darfst du damit machen, was du willst. Ich kann das nicht kontrollieren. Heutzutage kann man es wahrscheinlich sogar kontrollieren bei manchen Autos, aber ich will es nicht kontrollieren. Ich gebe dir den Schlüssel und du kannst jetzt damit machen, was du willst. Ich vertraue dir, dass du damit ordentlich umgehen wirst, dass du mein Auto heil zurückbringen wirst, aber dieses Vertrauen gebe ich dir ab. Ich habe die Vollmacht, die in diesem Schlüssel steckt, jetzt ganz gegenständlich, und ich vertraue sie dir an und du darfst losfahren. Das als Bild, wie wir Herzen gewinnen, vielleicht vor allen Dingen, gerade hatten wir unsere Teens noch, gerade auch von Jugendlichen, wie gewinnen wir die Herzen von Jugendlichen, auch zum Glauben, indem wir ihnen Vertrauen und Vollmacht anvertrauen. Indem wir sie nicht nur nehmen als Leute, die jetzt auch mal was lernen sollen oder die betreut werden, also Kinderbetreuung, also Kindergottesdienst ist keine Kinderbetreuung, sondern wir vertrauen ihnen auch Vollmacht an. Wir haben von Jesus Vollmacht bekommen, Menschen zum Glauben zu führen. Das ist das, wo er mit uns arbeitet. Er sagt, ich vertraue euch das an, mit mir zusammen, dass ihr Menschen für mich gewinnen könnt. Ne, so Schlüssel sogar zuschließen. Ich weiß nicht, was das gemeint ist, aber aufschließen auf jeden Fall. Und wir geben diese Vollmacht, nehmen wir wahr, indem wir auch andere Menschen bevollmächtigen. Wir nehmen diese Vollmacht wahr, indem wir andere mit hineinnehmen. Sagen, ich traue dir das zu. wenn wir miteinander was machen, ich nehme jetzt mal unsere Teens und jetzt am Wochenende ist ja ein schönes Teen-Event und ich traue euch das zu, dass ihr das könnt, einen Bereich übernehmen. Oder manches Mal ist es tatsächlich ein Schlüssel. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, als Walter oder wer auch immer auf dich zugekommen ist und gesagt hast, hier kriegst du einen Schlüssel vom Gemeindehaus. Mit dem kannst du ja alles aufschließen. Nicht alles, alles, aber so die wichtigsten Türen kannst du aufschließen. Das ist ein Ausdruck von Vertrauen. Da merkt man, okay, die glauben mir, dass ich jetzt nicht die über die Woche hier die Gemeindehaus ausräume und dann war es das, sondern die vertrauen mir das an. Also Schlüssel, Kompetenzen weitergeben an andere. Vertrauen, dass sie das auch können, auch wenn ich sie nicht kontrollieren kann. Also ich kann natürlich Menschen vorbereiten, kann ihnen meine guten Erfahrungen mitgeben, kann ihnen erzählen, wie ich das machen würde und so weiter. Aber dann ist der Punkt zu sagen, so und jetzt bist du dran. Und jetzt machst du das so, wie du das willst. Und ich vertraue darauf, dass du das kannst. Du kriegst das hin. Und wir können danach noch mal drüber reden. Das können wir immer machen, wie es war, wie es dir dabei ergangen ist. Vielleicht gibt es manche gute Hinweise, die ich dir geben kann, gar keine Frage. Aber grundsätzlich, du bist jetzt dran. Und das nicht erst davon abhängig zu machen. Und ich glaube, das ist manchmal die große Herausforderung, ob jemand schon unserem Bild von einem, wie soll man sagen, an ordentlichen Nachfolger oder einer ordentlichen Nachfolgerin Jesu entspricht. Also erst wenn jemand getauft ist, dann darf er. Oder wenn jemand Mitglied geworden ist, dann darf er oder sie. Nein, wir sind miteinander dabei, Gott zu entdecken und Gemeinde zu leben. Und deswegen ist es nötig, Vertrauen weiterzugeben, obwohl ich es nicht kontrollieren kann. Letztlich also, und ich komme damit zum Schluss, ihr seht hier diesen Schlüssel, der hat ja die ganze Zeit schon dieses Kreuz da im Schlüsselbart, nennt man das, glaube ich, also in seinem Schloss drin. Letztlich ist natürlich Jesus der Schlüssel zu allem. Letztlich ist Jesus derjenige, mit dem wir unterwegs sind und mit dem auch, der auch mit den anderen unterwegs ist. Und darauf können wir vertrauen. Ich möchte uns herzlich einladen dazu, wenn wir Menschen begegnen, sie zu sehen als Menschen, mit denen Jesus unterwegs ist, mit denen Jesus schon längst dran ist. Und das miteinander herauszufinden und dann darauf zu vertrauen, wenn es dran ist, Vollmacht weiterzugeben. Nicht zu kontrollieren zu müssen alles, sondern zu sagen, okay, ich vertraue darauf, dass du das gut hinkriegst. Ist ein Wagnis vielleicht an manchen Stellen und auch manchmal nicht einfach auszuhalten, das kenne ich auch von mir, wenn Leute Sachen ganz anders machen, als ich mir das so vorstellen würde. Das ist mitunter nicht einfach und manchmal schaffe ich das auch nicht, dann nur du zuzuschauen, das kennt ihr auch, aber es ist die Herausforderung. Dazu möchte ich uns einladen, gerade wenn es um junge Leute geht, die das brauchen als so eine Art Lebenselixier, dass da Leute sind, die ihnen vertrauen, die ihnen das zutrauen, etwas zu machen, ohne dass die Eltern oder irgendwer anders das kontrolliert, ohne dass wir sie kontrollieren müssen. Das ist dringend nötig, gerade für auch unsere jungen Leute, die wir in der Gemeinde haben, dass sie mitgestalten können, so wie sie das tun, ob uns das manchmal gefällt oder nicht. Gott segne uns darin, wenn wir so miteinander unterwegs sind. Amen.